Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ja, Sie haben es gerade in unseren Nachrichten gehört. Das bestimmende Thema des Tages ist auch heute der Krieg in der Ukraine. In der Ukraine befindet sich auch das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl. Wie die Lage dort ist und ob die Radioaktivität dort heute noch gefährlich ist, darüber sprechen wir gleich hier in der Sendung. Außerdem berichten wir von der Forensik-Jahrestagung in den USA. Dort wurden neue Erkenntnisse vorgestellt zu einem sehr alten Mordfall in den USA. Es geht um den sogenannten Zodiac-Killer, dem die US-Behörden seit inzwischen über 50 Jahren auf der Spur sind. Forschung aktuell, heute mit Michael Bördecker. Guten Tag. Zuerst geht es aber jetzt nochmal um die Corona-Pandemie. Die Zahl der Infektionen nimmt ja gerade kontinuierlich ab, seit wir den Höhepunkt der Omikron-Welle hinter uns haben. Aber die Pandemie ist noch nicht vorbei. Davor warnen zumindest Expertinnen und Experten immer wieder. Spätestens im Herbst könnten neue Infektionswellen auf uns zukommen. Impfungen, die senken das Risiko, schwer zu erkranken. Und die Impfstoffhersteller arbeiten bereits an neuen Impfstoffen, die zum Beispiel an die neue Omikron-Variante angepasst sind. Aber bringen solche angepassten Impfstoffe wirklich noch einen großen zusätzlichen Nutzen? Darüber spreche ich mit dem Impfstoffforscher Leif-Erik Sander von der Berliner Charité. Guten Tag, Herr Sander.
Guten Tag, Herr Mülke.
Ja, die Impfstoffhersteller arbeiten an neuen Impfstoffen, die an die Omikron-Variante angepasst sind. Die Studien laufen. Erste Ergebnisse kommen zwischendurch immer wieder mal raus. Wie beurteilen Sie die Lage? Denken Sie, dass solche neuen Impfstoffe noch einen großen Zusatznutzen bringen werden?
Also zunächst mal ist es ganz gut, dass wir feststellen können, dass die Impfstoffe, die wir schon haben, dass die auch einen erheblichen Nutzen auch gegen die Omikron-Variante, einen erheblichen Schutz bieten. Und insbesondere diese dritte Impfung, also die Booster-Impfung, die führt dazu, dass tatsächlich sehr gute Antikörper gebildet werden, die auch gegen die Omikron-Variante aktiv sind, die sie auch neutralisieren können. Und wir auch sehen in diesen epidemiologischen Untersuchungen, zum Beispiel aus England, aber auch anderen Ländern, dass dadurch auch eine Schutzwirkung, vor allen Dingen auch vor schwerer Erkrankung, aufgebaut wird. Also das ist die gute Nachricht. Was jetzt sozusagen angepasste Impfstoffe betrifft, haben wir tatsächlich kaum Daten wirklich aus Studien. Aber das kennt man von anderen Impfstoffen, zum Beispiel Influenza. Man kann natürlich schon durch eine Anpassung von Impfstoffen da dann auch mal die Immunantwort noch mal verbreitern und auch noch einen zusätzlichen Nutzen erzielen.
Erste Ergebnisse sind aber schon bekannt geworden, allerdings alles sehr vorläufig aus Tierversuchen und auch noch keine offiziell bestätigten Studien, also Preprints sind es, die bislang zu sehen sind. Da sieht es so aus, als gäbe es noch keine so große zusätzlichen Vorteile, wenn man jetzt diese angepassten Impfstoffe nimmt.
Genau, das sind Studien mit sehr kleinen Fallzahlen pro Gruppe aus Tierversuchen. Da sieht man zum einen, dass auch die nicht angepassten Impfstoffe einen guten Effekt haben. Mhm. Und dann, wenn sie dann schon mal einen guten Effekt haben, dann wird es natürlich schwieriger, einen noch besseren Effekt zu zeigen. Das ist immer relativ schwierig. Und Tiermodelle sind häufig auch, das muss man wissen, die sind häufig sehr schwarz-weiß, sodass entweder es funktioniert gut oder es funktioniert nicht so gut. Und in diesem Fall funktionierten die beiden Kandidaten, die jetzt von der Firma Moderna eingesetzt wurden, eigentlich so ganz gut. Und das wussten wir ja auch von dieser dritten Impfung, Booster-Impfung, dass die auch mit den nicht angepassten Impfstoffen einen wirklich guten zusätzlichen Effekt bieten. Mhm. Außerdem muss man sagen, wenn man sehr, sehr kurz nach der Impfung, und so war das auch in dieser Studie, sich die Ergebnisse ansieht, dann hat auch das Immunsystem noch gar nicht so viel Zeit gehabt, auf diesen neuen angepassten Impfstoff zu reagieren. Und es kann auch sein, dass das wiederholt gegeben werden muss, damit eben das Immunsystem lernt, auf diese kleinen Unterschiede, die in dem angepassten Impfstoff sind, noch besser einzugehen und noch dagegen spezialisierte Immunantworten auszurichten. Und das erhoffe ich mir auch von diesen angepassten Impfstoffen.
Also da stehen noch einige Studienergebnisse aus. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, die Unterschiede sind gar nicht so groß zwischen den Impfstoffen, die wir bisher haben, und den modifizierten Impfstoffen. Und es gibt ja in der Epidemiologie oder in der Virologie, in der Impfstoffforschung so Mechanismen, die es plausibel machen, dass eben leicht veränderte Impfstoffe keinen so großen zusätzlichen Nutzen bringen. Das wird oft unter dem Stichwort Antigen-Erbsünde bezeichnet. Können Sie das vielleicht kurz erklären?
Ja, das ist so, dass das ist ein Konzept, das wir kennen, auch schon lange kennen, und dass man beobachten kann, dass zum Beispiel von bestimmten Pathogenen, Viren oder Bakterien, Viren in der Regel, wenn es da sozusagen unterschiedliche Varianten von gibt, dann reagiert man natürlich besonders gut auf die, die man das allererste Mal sozusagen gesehen hat oder das Immunsystem gesehen hat und sich besonders gut einprägen konnte und bildet dann ein Immungedächtnis gegen genau dieses Virus, das man zuerst gesehen hat oder in diesem Fall beispielsweise zuerst die Impfung und aktiviert dann dieses Immungedächtnis. Das Immungedächtnis ist genau darauf angelegt, dass es sehr, sehr schnell aktiviert werden kann. Wir haben ja quasi zufällig gegen alle möglichen erdenklichen Viren und Pathogene in unserem Repertoire, nennen wir das, sozusagen spezialisierte Zellen, die dann Antikörper zum Beispiel bilden können oder auch T-Zellen. Und die brauchen aber eine kleine Weile, um wirklich anzuspringen, und Gedächtniszellen springen sehr viel schneller an. Und deswegen gibt es diesen Effekt, dass dann quasi die Gedächtniszellen anspringen, die aber sich besonders gut sozusagen an das ursprüngliche Antigen oder das ursprüngliche Pathogen erinnern können.
Also das
und deswegen
der
passen sich die Antworten nicht so stark an.
Jetzt mal angenommen, es gibt doch noch weitere Studien und es zeigt sich, doch diese angepassten Impfstoffe bringen vielleicht auch einen zusätzlichen Nutzen. Aber für wen kämen solche zusätzlichen Impfungen überhaupt in Betracht? Also für welche Gruppen von Menschen wäre so eine an Omikron angepasste Impfung überhaupt eine Option?
Also wir müssen natürlich immer an die Menschen denken, die das größte Risiko haben, durch eine Infektion auch schwerer zu erkranken. Und das sind, die Gruppen kennen wir gut, das sind eben vor allen Dingen ältere Menschen, das sind aber auch Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Und da kann es sein eben, dass man wirklich einen möglichst optimalen Schutz aufbauen will und auch diesen kleinen, wenn auch kleinen zusätzlichen Nutzen, beispielsweise durch nochmal eine verbreiterte Immunantwort, auch gegen Omikron, dann nochmal zu verbessern, dass das tatsächlich sinnvoll sein kann, gerade für solche Gruppen. Ja? Insofern denke ich, wird es wichtig, dass wir diese Studienergebnisse bekommen und sehen, was die leisten können und dann eben auch möglicherweise für Risikogruppen die anbieten zu können.
Dann noch eine ganz kurze Frage mal angenommen. Jemand ist jetzt schon zweifach geimpft. Würden Sie so jemanden raten, auf neue angepasste Impfstoffe zu warten, oder sollte man sich dann doch besser die, ich nenne sie mal, klassische dritte Boosterimpfung abholen mit einem der bisherigen Impfstoffe?
Ich würde auf keinen Fall warten. Wir haben zurzeit eine immer noch sehr hohe Infektionstätigkeit. Wir wissen, dass diese dritte Impfung wirklich einen deutlichen Unterschied macht im Vergleich zu einer Zweifachimpfung, gerade wenn die ein bisschen länger her ist. Dann ist diese dritte Impfung jetzt, also Boosterimpfung mit dem herkömmlichen Impfstoff, die bietet dann einen hervorragenden Schutz. Und deswegen lohnt es sich auf keinen Fall, darauf zu warten. Das ist gut, dass wir die entwickeln können. Wer weiß auch, was wir noch für neue Varianten bekommen. Das ist sicher gut, aber darauf sollte man nicht warten.
Sagt Impfstoffforscher Leif-Erik Sander von der Berliner Charité. Wir haben über neue Impfstoffe gesprochen, an denen die Hersteller gerade arbeiten. Sie arbeiten daran, ihre Impfstoffe an neue Varianten wie Omikron anzupassen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Tschernobyl in der Ukraine. Dort passierte 1986 die bisher größte Nuklearkatastrophe der Welt. Jetzt gab es Kampfhandlungen rund um die zerstörte Atomanlage. Das russische Militär hat den Reaktor eingenommen nach Angaben der Ukraine. Und es gibt Berichte über erhöhte Strahlung vor Ort. Geht von dem ehemaligen AKW heute noch eine Gefahr aus für die Region oder auch darüber hinaus? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Dagmar Röhrlich. In welchem Zustand ist denn das ehemalige Atomkraftwerk jetzt gerade?
Also die ukrainischen Behörden sagen, dass der Zustand unverändert ist zu der vergangenen Woche. Und auch die IAEA sagt, dass auf dem Kraftwerksgelände selbst es keine Beschädigungen gibt. Also es scheint alles so zu sein, wie es vorher war.
Es gibt jetzt aktuell Berichte darüber, dass die Radioaktivität in der Gegend angestiegen sei. Was ist denn da bisher bekannt?
Also man sieht dort an manchen Stellen ein Anstieg. Der ist vor allen Dingen um das Kraftwerk herum durchaus bemerkenswert. Heute Mittag wurden beispielsweise 90.000 Nanosievert pro Stunde gemessen. Das hört sich jetzt unheimlich viel an, aber wenn man das mal umrechnet, bedeutet das, dass das keine akute Gefährdung für irgendjemanden wäre. Ich könnte mich dort, wenn ich die deutschen Grenzwerte für Personen einhalten wollte, die in die Strahlen exponiert sind, dann könnte ich doch 200 Stunden bleiben. Also es ist keine unmittelbare Gefahr.
Trotzdem ist ja interessant, dass die Werte angeblich gestiegen sind. Woran könnte das denn liegen?
Die ukrainischen Behörden sagen, dass das mit dem Einmarsch zusammenhänge, weil halt viel militärisches Gerät, schweres Gerät rumgefahren ist, die Erde aufgewühlt hat und dann den Staub, der immer noch radioaktiv belastet ist, hochgewirbelt hat. Und man kann auch sehen, das passt ganz gut mit den möglichen Einmarschgebieten zusammen.
Welche Gefahr geht denn aktuell noch von dem ehemaligen Atomkraftwerk aus?
Also an und für sich ist es gesichert. Wir haben dieses New Safe Confinement, das diesen alten Sarkophag umgibt. Wir haben eine Pilotkonditionierungsanlage, wo die alten Brennstäbe aus einem maroden Nasslager zerlegt werden und die werden dann in ein Langzeit-Trockenlager überführt. Es gibt ja Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle und alle möglichen Behandlungsanlagen und alles läuft. Und von daher ist der Zustand für diese Anlage relativ sicher.
Also ganz gute Anzeichen. Aber jetzt nochmal angenommen, die Schutzhülle, die es ja gibt, dieser Sarkophag, würde beschädigt. Was wären denn dann die Folgen? Könnte sich dann Radioaktivität ausbreiten?
Also wenn jetzt dieses New Safe Confinement beschädigt würde, dann wäre das unglaublich teuer. Aber es würde jetzt erstmal nichts passieren. Und selbst wenn jetzt aus irgendeinem Grund der Sarkophag zusammenbrechen würde, das New Safe Confinement ist weg, dann blieben die Auswirkungen auf die Zone beschränkt. Also es ist nicht so, dass man damit rechnen muss, dass nochmal ein zweites Tschernobyl ist. Damals hat die Anlage ja gebrannt und deshalb sind diese ganzen Radionuklide hoch hinauf in die Atmosphäre geschickt worden und konnten sich dann bei ungünstiger Wetterlage weit ausbreiten. Das kann jetzt einfach nicht mehr passieren. Deshalb ist es übrigens auch sehr sinnvoll, Kalium-Jod-Tabletten zu nehmen. Das Jod 131, gegen das die wirken, ist längst zerfallen. Es hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Da besteht keine Gefahr mehr.
So eine Anlage wie Tschernobyl, die stillgelegt ist, die muss ja auch gewartet werden. Was wäre denn, wenn die Wartungen nicht mehr so laufen, wie sie geplant sind, so wie sie vor der Invasion gelaufen sind?
Da die Anlage jetzt schon so lange in diesem runtergefahrenen Zustand ist, ist das jetzt auch nicht schlimm, wenn mal irgendwie ein paar Wochen lang nichts passiert. Aber das Personal auf der Anlage soll weiterarbeiten, ganz normal, so sagt die ukrainische Atomaufsichtsbehörde. Jeder erledigt seinen Dienst, wohl unter etwas seltsamen Umständen.
Tschernobyl ist schon länger stillgelegt. Aber wie sieht es denn aus mit den laufenden Atomkraftwerken in der Ukraine? Wie ist die Lage dort?
Also man hat dort an 4 Standorten 15 Reaktorblöcke. Und gestern hat der Betreiber Energoatom noch gemeldet, dass 13 Blöcke im Betrieb seien, am Netz seien, störungsfrei arbeiteten. Heute wurde gemeldet, dass Saporischschja 5 und 6 runtergefahren worden sind, kontrolliert. Aus Sicherheitsgründen, um eine Sicherheitsreserve zu haben. Aber die ukrainischen Aufsichtsbehörden haben gemeldet, dass es ja Hackerangriffe gibt auf die Anlage, auf die ukrainischen Atomanlagen. Man hätte sie aber allerdings abwehren können. Was es jetzt genau ist, das wird nicht gesagt und auch nicht, ob die noch immer andauern. Und die Anlage ist unter Martial Law, also unter Kriegsrecht gestellt. Und die Internationale Atomenergiebehörde ist um Unterstützung gebeten worden.
Es gab Kampfhandlungen rund um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine. Über mögliche Gefahren habe ich gesprochen mit Dagmar Röhrlich. Vielen Dank. Der sogenannte Zodiac-Killer, der beschäftigt die US-amerikanische Öffentlichkeit schon seit über 50 Jahren. 1968 begann eine Mordserie mit mindestens 5 Toten. Der bis heute unbekannte Täter sandte kryptische Briefe an Lokalzeitungen. 2 der 4 verschlüsselten Botschaften konnten mit aufwendigen Methoden enträtselt werden. Das FBI ermittelt weiter und teilte nun den aktuellen Stand der Ermittlungen mit auf der Jahrestagung der American Academy of Forensic Sciences in Seattle. Einzelheiten von Michael Stang.
Die forensische Kryptoanalyse ist Teil der Ausbildung des US-amerikanischen Geheimdienstes FBI. Dabei lernen die Novizen unterschiedliche Verschlüsselungstechniken kennen. Darunter befinden sich Rätsel, die mit Bleistift und Papier gelöst werden können, aber auch Codes, die bis heute nicht geknackt wurden. Deswegen schwingt stets die Hoffnung mit, dass die nächste Generation vielleicht doch noch in der Lage ist, die beiden letzten ungelösten Chiffren des sogenannten Zodiac-Killers zu lösen, sagt David Oranchak.
So it goes back to unsolved.
Dabei geht es um eine ungelöste Verbrechensserie in Nordkalifornien Ende der 1960er Jahre. Offiziellen Angaben zufolge gab es 7 Opfer. 5 davon wurden getötet. Während seiner Verbrechen schickte der Täter verschlüsselte Nachrichten und Briefe an Zeitungen und drohte, weitere Verbrechen zu begehen, es sei denn, die Zeitungen würden seine Briefe und Chiffren veröffentlichen.
Die Zeitungen taten ihm den Gefallen. Die erste Chiffre, bestehend aus unterschiedlichen Symbolen, wurde 3 Tage später von einem Ehepaar gelöst. Darin prahlt der Täter, dass ihm das Töten Spaß mache, er damit weitermachen und seinen Namen nicht nennen werde. Die Rechtschreibung war an einigen Stellen fehlerhaft, wobei unklar war, ob das mit Absicht geschah oder ein Versehen war, so der US-amerikanische Softwareentwickler.
Ein paar Monate später, nachdem Zodiac weitere Morde begangen hatte, schickte er einen weiteren Code, die sogenannte 340-Chiffre, weil sie 340 Zeichen lang ist. Und diese blieb viele Jahre lang ungelöst. Tatsächlich dauerte es 51 Jahre, bis wir endlich die Lösung für diese Chiffre gefunden haben.
David Oranchak hatte zusammen mit dem Belgier Jarl van Eycke und dem Australier Sam Blake den Code in jahrelanger Tüftelei knacken können. Der Täter hatte zuerst jeden Buchstaben der Nachricht durch ein Symbol ersetzt. Für häufige Buchstaben gab es mehrere Symbole zur Auswahl, zwischen denen gewechselt wurde. Zudem hatte er die Reihenfolge der Buchstaben geändert. Der Erfolg gelang mit Hilfe verschiedener Computerprogramme und der gewaltigen Vorarbeit, die viele Menschen in jahrzehntelanger Arbeit zusammengetragen hatten. David Oranchak liest Passagen daraus vor.
Die Nachricht lautet: Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Versuch, mich zu fangen. Ich habe keine Angst vor der Gaskammer, denn diese wird mich nur früher ins Paradies bringen. Und ich habe inzwischen genügend viele Sklaven, die für mich arbeiten werden.
Das Team teilte seine Lösung dem FBI mit, das im Dezember 2020 den Erfolg offiziell bestätigte. Der Fall an sich ist aber noch lange nicht gelöst. Auf der Jahrestagung der American Academy of Forensic Sciences in Seattle stellte David Oranchak mit einer FBI-Mitarbeiterin den aktuellen Ermittlungsstand zum Fall des Zodiac-Killers vor.
Nun, es gibt noch mehr Chiffren. Zodiac hat insgesamt 4 gesendet. Da stellt sich natürlich die Frage, was die Lösung für die 3. und 4. Chiffre ist. Beide sind sehr, sehr herausfordernd, weil sie sehr kurz sind, wodurch es fast unmöglich ist, irgendwelche Lösungsvorschläge dafür zu finden. Und dann ist natürlich die Identität von Zodiac die größte offene Frage, wenn es überhaupt möglich ist, herauszufinden, wer der Mörder ist. Hoffentlich können weitere Ermittlungen mit DNA-Beweisen und Ähnlichem das klären.
Im vergangenen Oktober stellte die Gruppe The Case Breakers, bestehend aus 40 ehemaligen Ermittlern und Staatsanwälten, die Behauptung auf, dass es sich bei dem Zodiac-Killer um den früheren Soldaten Gary Francis Post handelte, der bereits 2018 gestorben war. Das FBI bestätigte das bisher nicht, sondern untersucht den Fall weiter.
Michael Stang war das von der US-Forensik-Tagung zum aktuellen Ermittlungsstand rund um den sogenannten Zodiac-Killer.
Mehr Impfen, vor allem die medial schlecht erreichbaren. Nur wie?
Der Umgang mit Falschinformationen ist auf jeden Fall schwierig, die Menschen abzuholen.
Treffsichere Kampagnen auch in anderen Sprachen, statt ziellos zu informieren.
Wenn wir diese Daten hätten, dann könnten wir überall in Deutschland eben die entsprechenden Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die dies dann tun, informieren.
Impfangebote ohne Hürden und überall. Warum warten? Auf die nächste Welle im Herbst?
Sie haben viele Politikbereiche, die sich hier verzahnen. Und ich glaube, das macht so ein bisschen die Schwierigkeit aus.
Nur für Privilegierte? Wie die Pandemiepolitik mehr Menschen erreichen kann.
In Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr.
Der Krieg in der Ukraine hat auch Folgen für die Zusammenarbeit mit Russland in Wissenschaft und Forschung. Eine Sprecherin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung teilte heute mit, der russische Angriff auf die Ukraine sei ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und sei durch nichts zu rechtfertigen. Für das Bundesforschungsministerium bedeutet das, dass die bisherige langjährige Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung gegenwärtig gestoppt werde. Alle laufenden und geplanten Maßnahmen mit Russland würden eingefroren und kritisch überprüft. Weitere Meldungen des Tages aus der Forschung gibt es jetzt mit Lukas Kohlenbach.
Ein gekipptes schwarzes Loch stellt Astronomen vor Rätsel. Ein Forschungsteam hat die Ausrichtung eines schwarzen Lochs in einer 10.000 Lichtjahre entfernten Galaxie analysiert. Das untersuchte Objekt kreist mit einem Stern um eine gemeinsame Achse. Normalerweise sind die Rotationsachsen der beiden Himmelskörper dann immer parallel zueinander ausgerichtet. Das untersuchte schwarze Loch ist jedoch um 40 Grad gegenüber der gemeinsamen Ebene mit dem Partnerstern gekippt. Diese starke Neigung lasse sich mit den bisherigen Theorien zur Entstehung schwarzer Löcher nicht erklären, schreiben die Forschenden im Fachjournal Science. Zwar kann eine große Sternenexplosion durchaus ein schwarzes Loch in Schieflage bringen, doch eine derart große Neigung ist ungewöhnlich. Die Wissenschaftler wollen nun den Neigungswinkel weiterer schwarzer Löcher untersuchen. Schlaflosigkeit im Alter könnte mit überaktiven Nervenzellen zusammenhängen. Darauf deuten Beobachtungen an alternden Mäusen hin. Forschende analysierten die Aktivität bestimmter Neurone im Gehirn der Mäuse. Von diesen Nervenzellen ist bei Mäusen und Menschen nachgewiesen, dass sie für eine erhöhte Wachsamkeit wichtig sind. Im Alter feuerten diese Neurone im Gehirn der Mäuse immer stärker, schreibt das Forschungsteam im Fachblatt Science. Mäuse zeigen im Alter häufiger Schlafmuster, die unterbrochen sind. Genauso wie Menschen, die im Alter zu Schlafstörungen neigen. Die Wissenschaftler vermuten nun, dass auch bei Menschen bestimmte überaktive Nervenzellen eine Rolle in der Entstehung von Schlafproblemen spielen könnten. Diese Nervenzellen könnten nun ein Ansatz für medikamentöse Therapien von Schlafstörungen im Alter werden. Mehr als 5 Millionen Kinder verloren in der Pandemie einen Elternteil oder Sorgeberechtigten. Das zeigen Berechnungen eines internationalen Forschungsteams in der Fachzeitschrift The Lancet Child and Adolescent Health. Das Team nutzte offiziell verfügbare Daten zu Corona-Todesfällen sowie zur Übersterblichkeit. Die Zahl der betroffenen Minderjährigen liegt demnach höher als die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle seit Beginn der Pandemie. Das bedeutet, dass auf jeden Todesfall mehr als ein Kind kam, das einen Elternteil oder Sorgeberechtigten verlor. Die meisten Betroffenen waren im Alter von 10 bis 17 Jahren. Zudem zeigen die Daten deutlich, dass häufiger Väter verstarben als Mütter. Regional gibt es große Unterschiede. In Indien verloren 1,9 Millionen Kinder einen Elternteil. In Deutschland lediglich 2.400. Jedoch sind die Zahlen wegen verschiedener Erhebungsmethoden und der unterschiedlichen Bevölkerungsgröße schwer vergleichbar. Die Studienautoren fordern, dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, die Eltern oder enge Bezugspersonen verloren haben, politisch noch stärker berücksichtigt werden müssten. Forschenden ist es gelungen, einen Stammbaum der gesamten Menschheit zu erstellen. Mithilfe ihres Forschungsansatzes können die Wissenschaftler Verwandtschaftsbeziehungen bis zur frühen Menschengeschichte vor über 100.000 Jahren nachvollziehen. Ein so genauer Stammbaum existierte bislang nicht. Das internationale Forschungsteam nutzte viele Erbgutinformationen heute lebender Menschen und DNA-Proben von Verstorbenen. Diese umfassten neben urzeitlichen Genomen des Homo sapiens auch 3 Neandertaler-Genome. Die Forschenden entwickelten einen Algorithmus, der all die genetischen Variationen miteinander in Beziehung setzt, die wir heute bei Menschen finden. Sie ergänzten auch, aus welcher Region der Welt die untersuchten DNA-Proben stammten. So können sie abschätzen, wo gemeinsame Vorfahren gelebt haben. Die Analyse könnte neue Erkenntnisse zur Ausbreitungsgeschichte des Homo sapiens bringen. So deuten die Daten darauf hin, dass schon weit früher als bislang gedacht Menschen den australischen Kontinent oder Amerika erreichten.
Sternzeit, 25. Februar. Der neue Anleger der Raumstation. Im November ist die ISS um ein weiteres Segment größer geworden. Das russische Verbindungsmodul Prichal hat an das Nauka-Wissenschaftsmodul angedockt, das im vergangenen Sommer ins All gestartet war. Prichal heißt Anlegestelle und der Name ist Programm. An dem Segment können 5 Raumschiffe gleichzeitig festmachen. Darunter soll auch der Soyuz-Nachfolger Oryol sein. Der Name der neuen russischen Kapsel bedeutet Adler. Oryol wird frühestens im nächsten Jahr nur mit Material an Bord ins All starten. Etwa 2 Jahre später könnten dann noch Menschen mit dem Adler zur Raumstation fliegen. Die neue Kapsel hatte ursprünglich den Namen Federatia, Föderation, bekommen, doch der hat sich nicht durchgesetzt. In einigen Wochen soll erst einmal eine Progress-Frachtkapsel den neuen Anleger Prichal in Betrieb nehmen. Der ist 5 Meter lang und hat einen Durchmesser von 2,5 Metern. Beim Flug nach oben hatte das Modul rund 700 Kilogramm technische Geräte, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien und Lebensmittel für die Besatzung an Bord. Nach 2 neuen Modulen binnen weniger Monate dürfte die ISS für einige Jahre in dieser Konfiguration bleiben. Frühestens 2025 könnte ein kommerzielles Modul des Unternehmens Axiom andocken. Es soll unter anderem als Unterkunft für Touristen dienen. Das Axiom-Modul und einige andere Teile der Station bleiben wohl in der Umlaufbahn, wenn die ISS Ende dieses Jahrzehnts ihren Betrieb einstellt und gezielt in den Pazifik stürzt.
Gleich im Anschluss folgt hier im Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann sind die Sanktionen der EU gegen Russland und die wirtschaftlichen Folgen für Europa. Und das war Forschung aktuell. Ich bin Michael Bödecker. Danke fürs Zuhören.